21. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Reintegration in das Erwerbsleben verbessern, durch Lotsen positive Effekte für den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungen nutzen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort erhält Dr. Tanja Machalet für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 31. Dezember 2023 gab es in Deutschland 1.760.000 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 2023 wurden 1.620.000 Anträge auf Leistungen der medizinischen Reha gestellt und knapp 1 Million davon wurden bewilligt. Die Zahlen belegen sehr eindrucksvoll, wie wichtig Maßnahmen zur Reintegration von Menschen in das Erwerbsleben sind. Zum einen, niemand sitzt freiwillig gerne krank zu Hause. Zum anderen ist Reintegration ein wesentlicher Baustein zur Sicherung des Arbeitskräftebedarfs. Und ich denke, und da sind wir uns im Grundsatz ja auch alle einig, nur wer gesund ist und bleibt, kann arbeiten, in die Rentenversicherung einzahlen und dann eben auch eine gute Rente bekommen. Das ist nun wahrlich keine neue Erkenntnis. Wir hatten am Montag die Anhörung zum Rentenpaket 2 und dort hat Herr Dr. Fassauer von der Deutschen Rentenversicherung Bund uns noch mal aufgezeigt, dass die Rentenversicherung schon enorm viel leistet bei der Rehabilitation. Dass es aber gerade bei der Implementation eines integrierten Fallmanagements noch gesetzliche Hürden gibt. Deswegen freuen wir uns, dass die Bundesregierung gerade an einem Vorschlag zu einem umfassenden Reha-Paket arbeitet. Das BMAS, und das wissen Sie auch alle, will dort auch einen Vorschlag zum Fallmanagement vorlegen. Die Rentenversicherung hatte hierzu bereits ein Modellprojekt gestartet, und wir werden die Ergebnisse auch sicher in diesem Hause noch beraten. Das Fallmanagement sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen und Leistungen gebündelt werden und die Betroffenen nicht selbstständig zwischen den verschiedenen Institutionen navigieren müssen. Das entlastet die Betroffenen, die sich ja wirklich ausschließlich auf ihre Genesung konzentrieren sollen und entlastet von unnötigen und teilweise wirklich nervenaufreibenden Gängen zu ganz unterschiedlichen Ämtern und Behörden. Übrigens haben wir als SPD schon in unserem Sozialstaatskonzept 2019 mit den Leistungen wie aus einer Hand einen Vorschlag für einen Weg aus der Lähmung der Bürokratie für den Bürger und die Bürgerin hinaus aufzeigen wollen. Wir wollen das Leben leichter machen. Und genau deswegen steht übrigens auch im Koalitionsvertrag die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum bürgerfreundlichen Sozialstaat, die gerade auch intensiv arbeitet. Die automatisierte Kommunikation zwischen den Sozialversicherungen und den Trägern im Allgemeinen ist hier essentiell. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, die Bundesregierung hat bereits Initiativen gestartet. Der Antrag der CDU ist also gut gemeint. Und lieber Herr Nacke, wir wissen ja auch, wer daran mitgearbeitet hat, kommt aber etwas spät. Wir lehnen den Antrag der CDU aber vor allem deshalb ab, weil er nicht anerkennt, dass es etwas kostet, wenn wir Reha und Prävention richtig umsetzen wollen. Das Kernproblem ist also, dass die CDU hier schöne Vorschläge macht. Sie will aber, und hier zitiere ich aus ihrem Antrag, nur im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Maßnahmen ergreifen, um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Lassen Sie mich klarstellen, die SPD steht für eine inklusive Gesellschaft ein, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, am Arbeitsleben teilzuhaben. Die Leitlinie ist und bleibt Prävention vor Rehabilitation, vor Rente. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auch in Ordnung, wenn wir für ein ordentliches Reha-Paket auch Geld in die Hand nehmen. Ordentliche Präventionsmaßnahmen, die wir im Alltag integrieren und als arbeits- und sozialpolitische Instrumente wirklich begreifen und umsetzen. Das schafft die Voraussetzungen dafür, die Zahl derjenigen zu reduzieren, die frühzeitig in die M-Rente gehen müssen. Und es schafft die Voraussetzungen dafür, dass Menschen vielleicht auch freiwillig über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten können und wollen. Ich lade Sie also alle dazu ein, sich genau dafür einzusetzen. Die kommenden Verhandlungen bieten genau den richtigen Raum dafür. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Wort erhält Dr. Stefan Nacke für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beginnen möchte ich heute nicht mit unserem Antrag, sondern mit einem interessanten Gespräch, das die Arbeitnehmergruppe der CDU-CSU-Fraktion am vergangenen Wochenende mit dem bekannten Soziologen Steffen Mau geführt hat. Mit seiner ostdeutschen, sehr bewegten Biografie und großen Expertise trägt er als Gesellschaftserklärer Aufschlussreiches bei. Mau weist empirisch nach, dass wir gesellschaftsübergreifend trotz Wertewandel, Individualisierung und Pluralisierung in allen Schichten und Milieus etwas Gemeinsames haben, den Glauben an die Leistungsgerechtigkeit. Früher ein Phänomen gesellschaftlicher Eliten ist der Glaube an Leistungsgerechtigkeit heute in allen Bereichen der Gesellschaft eingedrungen. Mau zeigt, dass dieser Glaube, natürlich mit unterschiedlichen Ausprägungen, inzwischen als normative Grundlage die Sicht der Menschen auf die Welt bestimmt. Dieser Befund erstaunt. Und ich erhalte ihn für sehr aufschlussreich, denn er zeigt, dass Politiker bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen, Interessen und Lebenslagen in der Bevölkerung mit dem Begriff der Leistungsgerechtigkeit doch einen gemeinsamen Resonanzraum für politisches Handeln haben. Dieses Wertefundament müssen wir immer mitdenken, wenn wir Gesetze machen. Politische Entscheidungen gegen das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger funktionieren nicht. Das hat die Ampel beim Heizungsgesetz sehr nachdrücklich erfahren. Man kann bei Mau aber noch mehr lernen. Mit dem Verständnis der Bürger zur Leistungsgerechtigkeit korrespondiert die Erwartung an die Politik, für Befähigungsgerechtigkeit zu sorgen. So schreiben Mau und sein Team in ihrem vielbesprochenen Buch Triggerpunkte: Der Staat soll für soziale Sicherheit sorgen, aber kein Gleichmacher sein. Zitat: Fragt man nach zustimmungsfähigen Programmatiken, so sticht die starke, fast gesellschaftsübergreifende Unterstützung für investive Sozialpolitik heraus, also Maßnahmen und Instrumente, die auf Bildung, Qualifizierung und Enabling zielen. Durch die Ablehnung unseres Antrags zum Fallmanagement bei Reha und Wiedereingliederung in das Erwerbsleben im Ausschuss zeigen die drei Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP, setzen weiter auf einen alimentierenden Sozialstaat. Die Union steht im Gegensatz dazu für einen aktivierenden Sozialstaat. Wir glauben an die Menschen, wir trauen ihnen etwas zu, wir wollen in die Menschen investieren und sie nicht alimentieren. Wir wollen einen Sozialstaat, der die Hand reicht, damit jede und jeder sich den eigenen Wünschen entsprechend entfalten kann. Und genau hier schlage ich die Brücke zwischen Maus Befunden und unserem Antrag. Der Fachkräftemangel ist mittlerweile in keiner Branche mehr zu übersehen, ebenso wenig wie die Finanzierungsprobleme unserer Sozialversicherungen. Wir müssen uns, und das erwarten die Menschen zu Recht, anstrengen, um endlich Maßnahmen zu ergreifen, mehr Menschen in den Arbeitsprozess zu bekommen und sie dort zu halten. Wir sehen dabei ein riesiges Potenzial bei denjenigen, die wegen Krankheit oder Unfall unfreiwillig aus dem Beruf auszuscheiden drohen. In diese Menschen muss unser Sozialstaat investieren, denn sonst verlieren wir laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin weiterhin 207 Milliarden Euro Bruttowertschätzung, und das jedes Jahr. Und da wir hier nicht nur über Zahlen, sondern über Menschen und konkrete Biografien sprechen, in der Ausschussanhörung hat uns Ingo Schäfer vom DGB verdeutlicht, dass ein Viertel der Erwerbsminderungsrenten vor dem 50. Lebensjahr eintritt, drei Viertel vor dem 60. Lebensjahr. Wir reden hier also konsequent über Leute, die noch 15, 20 Jahre Arbeitsleben vor sich haben, so der Gewerkschafter. Arbeit bringt Erfüllung und schafft Teilhabe. Insofern steht für mich außer Frage, jede Investition in die Verbesserung des Reha-Prozesses zahlt sich am Ende mehrfach aus. In der Anhörung wurde die Zielsetzung unseres Antrags vom BDA bis VDK gelobt. Wir müssen uns, und darin sind wir uns mit den Sachverständigen einig, endlich um die vorhandenen Schnittstellenproblematiken im zersplitterten Reha-System kümmern. Fachverbände und Rentenversicherungen stimmen zu, dass wir im SGB VI eine Definition des Fallmanagements gesetzlich verankern müssen. Sie würde, Zitat Rentenversicherung, auf jeden Fall für Klarheit bei der notwendigen Einordnung des Fallmanagements im gegliederten System sorgen und für eine einheitliche Rechtsgrundlage. Sie würde insofern insgesamt zur Optimierung des Reha-Prozesses beitragen. Professor Mennemann von der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management bescheinigt unserem Antrag, Zitat, er beinhaltet bei genauerer Betrachtung einen Organisationsentwicklungsprozess, bei dem unterschiedliche Professionen bzw. Einheiten der Organisation gezielt zusammenarbeiten. Der konkrete Fallmanager-Tätigkeit werden auf der Einzelfallebene sinnvollerweise von den Reha-Beratern übernommen. Zitat Ende. Aufgrund der von ihm begleiteten Modellprojekte prognostiziert er einen überschaubaren Aufwuchs. Wenn ich das hochrechne, brauchen wir bundesweit nur 100 neue Reha-Berater. Zusammenarbeit heißt hier das Schlüsselwort. Aber nicht Zusammenarbeit, wie die Ampel sie versteht. Bei diesem Ampelgehampel ist das ein hoffnungsloser Fall. Da können keine Fallmanager und Wehrmaßnahmen mehr helfen. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist Ulrike Schieke-Ziesing für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Im April zur ersten Lesung habe ich an dieser Stelle gesagt, als AfD-Fraktion betrachten wir diesen Antrag durchaus mit Wohlwollen. Denn es ist ja richtig, viele Menschen fühlen sich allein im Dschungel der Reha-Zuständigkeiten der verschiedensten Träger der Sozialversicherung, die alle letztlich nur für einen Ausschnitt verantwortlich sind. Dabei geht es doch um einen ganzen Prozess. Und der erstreckt sich von der Erkrankung bis zur Erwerbsminderung über finanzielle Leistungen, Maßnahmen medizinischer Rehabilitation und bestenfalls bis zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben. Zusammen ergibt das sehr viele Stellschrauben, und nicht alle sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Das wissen wir. Und es ist sinnvoll, bei einem Volumen von 40 Milliarden Euro, die wir jährlich für Reha-Maßnahmen ausgeben, auch nach der Effizienz zu fragen. Aber vor allem ist es auch im Interesse der Betroffenen, und in diesem Antrag geht es ja vor allem um die schweren Fälle mit langjährigen und mehrfachen Erkrankungen, für eine bessere Betreuung zu sorgen, und dazu gehört sicher auch ein trägerübergreifender Ansatz. Die Frage ist deshalb, sind die vorgeschlagenen Maßnahmen in diesem Antrag sinnvoll und geeignet, dazu beizutragen? Zum Beispiel durch eine Vereinheitlichung der rechtlichen Grundlagen oder eine bessere Vernetzung der Akteure. Welche Funktionen können die hier geforderten Lotsen erfüllen, die nicht bereits im Rahmen des Fallmanagements, zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung, vorhanden sind? Denn wir bewegen uns ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben die Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha, wir haben zahlreiche laufende Programme, wir haben das Bundesteilhabegesetz und wir haben den ganzen Bereich der BEMs, also der betrieblichen Wiedereingliederung, die in dem Antrag mit keinem Wort erwähnt werden. Das heißt, die Frage ist letztlich, welche Effekte lassen sich durch neu zu installierende Lotsen erwarten und nicht zuletzt auch welche Kosten. Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren Fragen, auf die wir uns Antworten erhofft hatten in der entsprechenden Anhörung. Nun, um das Ergebnis vorwegzunehmen, man weiß es nicht. Und das liegt nicht etwa an der Qualität der Experten, sondern letztlich an der Schwammigkeit des Antrags, der Interpretation in jede Richtung erlaubt, was die Anbindung der sogenannten Lotsen in die bestehenden Systeme betrifft. Denn eins ist klar, der Aufbau von Doppelstrukturen, wie es die Implementierung einer völlig neuen Art von Verwaltungsangestellten bedeuten würde, wäre erstens teuer und zweitens kontraproduktiv. Schon deshalb, weil damit zu den vorhandenen Strukturen noch eine weitere hinzugefügt würde. Und das Ganze war im Grunde das Ergebnis der Anhörung. Das eigentliche Problem, das den Bedarf nach den versierten Lotsen ja erst entstehen lässt, das ist ja die Komplexität und die Unübersichtlichkeit der bestehenden Gesetzgebung. Einer Gesetzgebung, in der es sich ja nicht einmal die Fachleute der verschiedensten Sozialversicherungsträger zurechtfinden und in der es noch reichlich Gelegenheit zur Nachbesserung gibt. Und darauf liefert dieser Antrag leider keine Antwort. Vielen Dank.
Corinna Rüffer, Jens Teutrine und Michael Gerdes geben zu Protokoll. Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Reintegration in das Erwerbsleben verbessern, durch Lotsen positive Effekte für den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherung nutzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 13.045 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 9.738 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Die Gruppen sind nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20. Erste Beratung. Liebe Kollegen,